Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. In der Reihe der Gegenstände der Passion wollen wir von dem weißen Mantel sprechen, den Herodes dem Herrn Jesus schenkte. Es heißt in Lukas 23, Vers 11, aber Herodes, der König, mit seinem Hofgesinde verachtete und verspottete Jesum, legte ihm ein weißes Kleid um und sandte ihn wieder zu Pilatus. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In der vorigen Woche hatte ich Evangeliumsvorträge in Straßburg. Und an einem freien Nachmittag führte mich ein Freund so ein wenig durch diese alt und schön und hochinteressante Stadt. Es war so ein kleines, seltsames Erlebnis. Wir fuhren zuerst an den Gebäuden des Europarats vorüber. Wir wissen doch alle, was der Europarat ist, nur eben. Riesige, moderne Gebäude, exterritoriales, flattern alle Fahnen der europäischen Länder davor. Und 10 Minuten später war ich in eine ganz andere Welt eingetaucht. Da wurde ich in die uralte Kirche Saint-Pierre-le-Jeune geführt, an der seit dem Jahrtausend viele, viele Generationen gebaut haben. Und da war nun so eine alte, originelle Küsterin. Oh, sagt sie, Pfarrer Busch, wie schön, ich war in Ihren Vorträgen. Wissen Sie, haben Sie einen Europarat gesehen? Ja, sage ich, die Gebäude wenigstens. Da sagt sie, wir haben hier auch einen Europarat. Hier in dieser alten Kirche haben Sie einen Europarat, wieso? Ja, sagt die originelle Frau, wir haben den Europarat nicht, wie er ist, sondern wie er sein sollte. Ich will es Ihnen zeigen. Ich war sehr gespannt, wie in der alten Kirche der Europarat ist. Nicht wie er ist, sondern wie er sein sollte. Und dann führt sie mich vor ein altes Gemälde, ich schätze aus dem 13. Jahrhundert, so ein Wandgemälde, ein Fresko. Und da sind alle damaligen europäischen Länder dargestellt, jeder symbolisiert durch einen Reiter, der also eine Fahne trägt, auf dem der Name des Landes steht, nicht? Da steht dann Litauen und merkwürdige Länder, die längst verschlungen sind von der Weltgeschichte. Germania vorne an, nicht? Germania. Alle europäischen Länder so als Reiter mit der Fahne, auf denen ihr Name steht. Und all diese Reiter reiten zu auf ein großes Kreuz, unter dem steht Ave Crux, Unica Spes. Humanistische Leute mögen verzeihen, wenn ich so übersetze, O Kreuz, du einzige Chance. Da haben Sie Europarat, wie er sein sollte, sagt die Frau. Wissen Sie, die Herren vom Europarat kommen alle hierher. Ich hatte Postkarten, die sind alle verkauft. Der ganze Europarat hat sich eingedeckt. Und dann sage ich den Herren, sehen Sie, so sollte ein Europarat einsehen. Soll es kreuzlos gehen. Aber sie reiten meistens so rum. Oh, sage ich, was sagen denn die Herren vom Europarat dann? Ach, sagt sie, ich glaube, sie denken, ich habe recht. Ein politisches Urteil einer ganz einfachen Frau, die in der Küchenschürze vor mir stand. Aber dieses Urteil haben größere Leute geteilt. Einer der bekannten Schriftsteller zwischen den beiden Weltkriegen, August Winnig, früher mal Oberpräsident in Ostpreußen, hat ein Buch geschrieben, Europa. Da sagt er, der Ursprung Europas ist das Bekenntnis zum Kreuz gewesen. Dies Bekenntnis zum Kreuze Jesu schuf den geistigen Raum, in dem die Vielfalt der Völker Europas zur Einheit wurde. Europa lebt unterm Kreuz oder es lebt nicht mehr. Das war das, was die alte Frau meinte. Liebe Freunde, wir tun also etwas sehr Wichtiges und Aktuelles, wenn wir jetzt miteinander das Leiden Jesu betrachten. Es gibt eine Menge Leute, die denken, ach so, Gottesdienst, Passionszeit. Und ja, der eine ist gerne Hering, der andere geht gerne die Kirche, habe ich neulich mal gehört. So ist es nicht, sondern wir treiben etwas sehr, sehr Wichtiges, wenn wir jetzt das Leiden Jesu miteinander ansehen. Und zu diesem Leiden Jesu gehörte also auch seine Verspottung durch den König Herodes. Zu seinem Leiden gehört es, dass Herodes ihn mit einem weißen königlichen Mantel bekleidet. Wir wollen heute Morgen diesen weißen Spott- und Königsmantel ansehen. Der weiße Spottmantel. Ich habe wie üblich drei Teile, es ist heute sehr einfach. Wir wollen den Verspotteten ansehen, wir sehen den Spötter an und am Schluss den Spott selber. Sehen wir den Verspotteten an. Sehen Sie ihn dann am Morgen des Karfreitags. Hatten die hohen Priester den Herrn Jesus nach einem nächtlichen, endlosen Verhör zum römischen Besatzungskommandeur, zum römischen Landjäger Pilatus gebracht. Und Sie kennen die Geschichte, wie Pilatus etwas ratlos ist vor diesem Gefangenen Jesus, er weiß nichts mit ihm anzufangen. Und da kommt ihm die Idee, wir haben ja die eingeborenen Fürsten hier noch, die führen so ein Scheindasein, schicke ich Jesus zu Herodes, dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens bin ich Jesus los und zweitens fühlt der Herodes sich geehrt, dass er auch mal was tun darf. Und so wird Jesus an den Königshof dieses Herodes gebracht. Ich will Ihnen hier wirklich sagen, wie die Bibel sagt, der verspottete ihn mit seinem Hofgesinde und legte ihm ein weißes Kleid an. Ah, wissen Sie, ich höre förmlich diesen fetten Herodes lachend wiehern, so ein König bist du und so stolz. Na, da fehlt dir halt zum ganzen Königsein nichts mehr als ein richtiges Königsgewand. Gebt ihm eins. Und dann kommt so ein alberner Höfling, mit seiner nichtssagenden Visage und legt dem Herrn der Herrlichkeit spottend irgend so einen alten, abgelegten Herodesmantel um die Schulter. Meine Freunde, man könnte die ganze Leidensgeschichte Jesu einmal ansehen unter dem Gesichtspunkt der Verkleidung. Das wäre vielleicht schon eine Karnevalspredigt dann, ne? Wissen Sie, dass Jesus in den wenigen Stunden seiner Passion viermal umgezogen wurde? Nach Golgatha ging er in seinem eigenen Gewand, dem ungenähten Rock. Die Kriegsknechte legten ihm einen Purpurmantel um. Am Kreuz war er nur mit dem Lendenschurz bekleidet. Und Herodes legt ihm hier dieses weiße Gewand um. Sie sollen darüber nachdenken, diese beständigen Verkleidungen Jesu. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Kleider machen Leute. Ist richtig. Nicht wahr, wenn du einen Pfund Kluft an hast so sonntags, da fühlst du dich gleich vornehmer als in Arbeitskleidung. Ist doch so. Kleider verwandeln uns. Kleider verwandeln uns. Ich habe neulich ein Zeitungsbild gesehen von einem Prozess, bei dem ein General auftreten musste, ein früherer General. Der stand da so in Zivil und da habe ich gedacht, es ist doch ein Unterschied, ob so ein General im Prunk seiner Uniform mit Orden auftreten darf oder schlicht in Zivil. Kleider machen Leute. Es gibt von Gottfried Keller eine Novelle mit dem Titel Kleider machen Leute, von einem kleinen Schneiderlein, das ein Gewand für einen polnischen Grafen machte, der ist dann inzwischen verschwunden und zieht der Schneider an Und nun fühlt er sich plötzlich als polnischer Graf und tritt so auf und wird zur Behandlung plötzlich der polnischer Graf. Ganz großer Hochstapler. Kleider machen Leute. Kleider verwandeln uns. Irgend so ein armer Bursche, der im Leben nichts ist, sich an Karneval als Schaf von Persien verkleidet, fühlt sich nachts als Schaf von Persien. Ist ja herrlich, ne? Es gibt nur eine einzige Ausnahme meines Wissens. Und das ist Jesus. Dem haben sie, das ist offenbar was dahinter, ein Gewand nach dem anderen angezogen. Königsgewand, weißen Krönungsmantel, seine eigenen Kleider, sie haben ihn nackt gemacht. Und bitte lesen Sie bei Passionsgeschichte. Er ist immer derselbe. Ob Sie ihn schmachvoll nackt ausziehen oder ob Sie ihn spottend im Königsgewand anziehen, er ist immer der Sohn des lebendigen Gottes. Es verändert ihn diese Maskerade in keiner Weise. Die Bekleidung ist bei Jesus. Von wem könnte man das sonst sagen? Die Bekleidung ist bei Jesus völlig belanglos. Er ist er. Sohn Gottes bleibt Sohn Gottes. Ich verstehe, dass die Bibel ihn den wahren Menschen nennt. Wir sind halbe Menschen, halb Klamotten und halb Mensch, nicht? Jesus ist der wahre Mensch. Der neue Adam. Die unerhörte Persönlichkeit. Ich kann nicht verstehen, wie man an Jesus vorübergehen kann. Einfach schon muss man doch fasziniert werden von dieser Persönlichkeit, der Bekleidung nichts anhat, nichts verändert. Aber nun steht er da im Palast des Hohen Priesters, im Palast des Herodes, verspottet von den Höflingen. Majestät lacht, die Höflinge brüllen vor Lachen, ne? Majestät kichert, die Höflinge wälzen sich voll. Ach, die Welt ist immer dieselbe geblieben. Ich habe mir mal überlegt, wie kommt es eigentlich, meine Freunde, dass Jesus zum Spott reizt? Also sehen Sie, wenn heute einer aufsteht und behauptet, die neue Religion wäre seit der Mondzeit Eda Marchese und wir müssten das glauben. Glauben Sie mir, der wird sehr ernst genommen. Es kann einen an größten Unsinn verzapfen. Er wird ernst genommen. Er wird ernst genommen. Es ist ihm in einem deutschen Verlag jetzt das neue Freidenkerbuch erschienen. Das ist ein so ausgemachter Kohl. Aber sonst mal sehen, wie das ernst genommen wird. Das ist die Religion des Unglaubens. Nur wenn Sie Jesus sagen, dann verziehen sich die Mienen zum Spott. Warum eigentlich? Probieren Sie es mal aus. Reden Sie Leuten größten Galimathias vor von Edeltum und Menschenentwicklung. Machen Sie ernste Gesichter, sagen Sie, Jesus grinst alles. Warum? Ich habe mir lange überlegt, woran liegt das eigentlich, dass Jesus zum Spott reizt? Das muss ja irgendeinen einen tiefen Grund haben. Ich glaube, es liegt daran, an dem Gegensatz zwischen seinen Aussagen und seinem Augenschein. Jesus sagt große Dinge von sich aus. Und man sieht nichts davon. Also will ich ein Beispiel sagen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und es ist doch vor Augen, dass die Sache Jesus seit 2000 Jahren im Untergehen ist. Das ist lächerlich, nicht? Oder Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und während er das sagt, hat er leere Hände. Wir denken doch, Erquickung kommt durch die Sinne. Gib einen Wein oder gib was Interessantes zu sehen, das ist Erquickung. Leere Hände. Verstehen Sie? Der Gegensatz zwischen seinen großen Aussagen über sich in der Wirklichkeit. Oder Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und die Welt tut doch ohne ihn eine ganze Menge Blödsinn, ne? Und ich glaube, dass dieser Gegensatz zum Spott reizt. Nun passen Sie mal auf. Hierin kann ich Ihnen deutlich machen, was Glauben heißt. Was christlich Glauben heißt. Der christliche Glaube ist so, dass mir plötzlich innerlich ein Licht aufgeht. Diese Aussagen Jesu sind wahr. Sie stimmen. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Und wenn alle Herodes der Welt wird lachen, es ist wahr. Er kann erquicken. Ich will zu ihm gehen.
Ohne ihn kann man nichts tun, als kaputt gehen. Es ist wahr. Sehen Sie, ich kann den Glauben nicht beweisen, wie 2 mal 2 = 4 ist. Sondern ich kann nur sagen, für den Unglauben ist es einfach lachhaft, der Gegensatz zwischen seinen Aussagen und dem Augenschein. Und Glaube versteht, es ist wahr, was er sagt. Er allein erquickt und ihm ist alle Gewalt gegeben, diesem Jesus. Und ohne ihn können wir nichts tun. Jesus gegenüber gibt es nur 2 Haltungen. Glauben oder Spott. Dass Theologen den dritten Weg versuchen, seine Aussagen so zurechtzufeilen, dass sie schließlich noch menschlich brauchbar sind, ist eine Sache nur der Theologen. Die ist unterm Strich. Jesus gegenüber gibt es nur 2 Haltungen. Spott, dass er einfach lachhaft ist, oder die Erleuchtung, es ist wahr. Sohn Gottes, König, Heiland, Erquicker. Wo stehen Sie? Und jetzt ein zweites. Wir wollten den weißen Spottmantel ansehen. Wir sahen den Verspotteten. Sehen wir uns den Spötter an. Den Spötter. Herodes, der König Herodes, verschenkt großzügig einen alten, abgelegten Krönungsmantel. Es lohnt sich, den Herodes anzusehen. Sehen Sie, es steht hier was ganz Merkwürdiges. Als dem Herodes gemeldet wurde, der Pilatus schickt Jesus zu dir, da heißt es in der Bibel, er freute sich. Junge, er freut sich auf Jesus. Kann ich mehr erwarten? Wenn all die Menschen, mit denen ich zusammenkomme, sich auf Jesus freuten. Denn, ich lese wörtlich, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte viel von ihm gehört. Da war also eine Bereitschaft für Jesus, eine Offenheit. Und nun geschieht das Unheimliche. Jesus kommt, Herodes, völlig bereit für ihn, offen, hätte ihn längst gern gesehen, fragt ihn und Jesus schweigt. Herodes fragt ihn dringlicher, Jesus schweigt. Herodes verspottet ihn schließlich im Zorn. Jesus sagt kein Wort. Herodes fragt, redet, spottet. Jesus reagiert nicht mehr darauf, als auf einen kleinen Lufthauch, der im heißen Tag ihn fällt. Das ist eines der schrecklichen Dinge in der Bibel. Dass Jesus einem Menschen nichts mehr zu sagen hat. Da hat die Hölle angefangen. Da steht Jesus wohl als Gebundener vor dem König. Aber wir sind die Rollen vertauscht. Man meint, Herodes aktiv, Jesus passiv. Die Rollen sind vertauscht. Jesus ist aktiv und hat diesen König abgeschrieben. Abgetan. Es ist grausig. Es gehört zu den grausigen Dingen der Bibel. Und wir müssen sie sehen. Ich möchte versuchen, Ihnen zu erklären, warum. Warum Gott Menschen abschreiben kann, die Jesus gern sehen möchten und sich für ihn interessieren. Hören Sie mir gut zu. Der Herodes hat schon einmal einen Mann Gottes in seiner Gewalt gehabt. Das war Johannes der Täufer. Der ihm gesagt hatte, du bist ein Ehebrecher. Und darauf hat er ihn verhaften lassen. Und nun will ich Ihnen sagen, wie da wörtlich in der Bibel steht. Er fürchtete Johannes, denn er wusste, dass er ein heiliger Mann war. Er verwahrte ihn zwar, aber gehorchte ihm in vielen Dingen und hörte ihn gern. Ich denke mir, dass der König oft in die Zelle dieses Johannes ging und sich da auf den Hocker setzte und sein Herz ausschüttete. Johannes, ich bin König, aber auch nicht glücklich. Ich weiß, sagt Johannes, Sünder sind nie glücklich. Was soll ich denn tun? Umkehren. Und Gott bekennen, ich habe gesündigt, nenn deine Sünde mit Namen. dann? Ich habe verkündigt, das Lamm Gottes kommt, das der Welt Sünde trägt. Glaube an den. Aber du musst brechen mit deinem Leben und umkehren. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesen Gesprächen Herodes ganz nah an der Tür des Reiches Gottes war. Dass er sich freute, solche Dinge zu hören von Vergebung der Sünden und einem neuen Leben. Er sah, wie alles anders sein müsste. Und er sah auch, eins müsste bei ihm anders sein. Und dann richtet er den Johannes, den Täufer, hin nach einer besoffenen Stunde. Und er ist der typische Fall eines Menschen, der sich für Jesus interessiert, der nicht ablehnend ist, der um 9:30 in den Jugendgottesdienst kommt, aber nie ernst macht und mit seinem alten Leben bricht und sich bekehrt. Dieser Saal wimmelt von Herodesen. Dieser Saal ist voll Herodesen, die einen Zug haben zum Worte Gottes, die sich sehen nach einem Leben aus Gott und nie dazu kommen, weil sie nie einen energischen Schritt, eine Bekehrung wirklich wagen, eines Bekenntnisses vor der Welt. Sehen Sie, da steht nun Jesus vor Herodes und Herodes denkt, jetzt können wir weitermachen, ich bin ja christlich interessiert. Und dann stellt sich heraus, Gottes Türen sind zugeschlagen, Jesus antwortet ihm kein Wort. Herr Jesus, bist du so grausam? Ja. Ja. In der Bibel steht, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ich sehe das Bild vor mir, wie dem Herodes das Grauen packt, wie Jesus ihm nicht mehr antwortet. Wie er fühlt, das ist ja mein Todesurteil. Nicht der, ich bin verurteilt. Und dann packen Sie auf, dies ist genau die Stunde, wo Herodes hätte sein Königsgewand abwerfen sollen, hätte Jesus zu Füßen fallen und sagen, ich habe es verdient, dass Gott mir schweigt. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Jetzt soll die Stunde sein, Herr Jesus, wo ich vor allen Leuten Glaube an dich und meinem alten Leben den Abschied gebe. Herr, aber nimm mich noch einmal an, rede noch einmal ein Wort. Du hast doch der Sünderin, der Prostituierten gesagt, dir sind die Sünden vergeben. Sag es mir, dem König, sag es mir. Es ist manch einer vielleicht an diese Stunde gekommen, wo er niederfallen müsste und sagen, Herr, du schweigst mir nicht mehr, du schweigst mir jetzt nicht mehr, ich muss jetzt ein Wort von dir haben. Ich habe deine Geduld auf die Probe gestellt, aber jetzt muss ernst gemacht werden. Herodes hat es nicht getan, er hat sich in den Spott geflüchtet, er hat sich in den Spott geflüchtet. Und er starb dann in seinen Sünden, ist nichts mehr über ihn zu sagen. Als das eine, welch eine Warnung für christliche Leute, für Pfarrer und Gemeinde. Welch eine Warnung, für Pfarrer und Gemeinde. Hier kann sie auch so stehen, nicht? Welch eine Warnung für Leute, die viel vom Heil Gottes in Jesus gehört haben, aber nie zu einer Übergabe des Glaubens an den Mann von Golgatha gekommen sind. Wollen Sie mit ihm suchen, den Herrn, solange er zu finden ist? Ach, das sind ja offene Türen, gehen wir doch durch jetzt, ehe sie zufallen. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Der weiße Spottmantel. Wir sahen den Verspotteten, wir sahen den Spötter. Und jetzt sehen wir den Spottmantel selber an. Meine Freunde, es ist mir immer so erfreulich, wenn ich entdecke, wie hintergründig die ganze Passionsgeschichte ist. Da sind viele Schichten hintereinander. Da wird man nie mit fertig. Das ist wie wenn man in eine Höhle geht und man denkt, man neue Höhlen, immer neue. Also da ist die Sache mit dem weißen Mantel. Ja, das war wahrscheinlich irgend so ein Königsmantel, wie der Herodes ihn bei festlichen Gelegenheiten trug, nicht so wie Johanniter oder wir haben so Dinge. Nicht?
wenn man so ein Bild vor Adenauer so rumläuft. So ein Ding wird es gewesen sein. Es war wahrscheinlich also ein königlicher Mantel, der nun also besonders komisch aussah auf den Schultern des leidenden und geslagenen, bespeiten und gefesselten Jesus. Na komisch. Aber meine Freund, das nun ausgerechnet ein weißer Mantel ist, ein weißes Gewand, ausgerechnet, das weiß Herodes nicht. Dass das weiße Gewand in der biblischen Bildersprache eine ganz große Rolle spielt. Das weiß der alberne Höfling nicht, der Jesus begleitet. Das weiße Gewand ist in der biblischen Bildersprache das Gleichnis für ein Leben, das vor Gott gerecht ist. Gerechtigkeit vor Gott, vor dem heiligen Gott. Sehen Sie, die Engel, die vor Gott stehen, die tragen weiße Gewänder. Lesen Sie Ostergeschichte, Weihnachtsgeschichte, kommen immer die weißen Gewänder der Engel. Oder in der Offenbarung wird die vollendete Gemeinde gezeigt. Sie hatten weiße Kleider und Palmen in ihren Händen, schrien mit großer Stimme, Heil sei unser Gott. Der Herr Jesus sagt, wer überwindet, den will ich kleiden mit einem weißen Kleid. Oder die weltförmige Kirche in Laodicea, da steht in Offenbarung, können Sie mal nachlesen, der wird geraten, sagt der Herr, ich rate dir, dass du dir weiße Kleider besorgst, dass nicht offenbar wird die Schande deiner Blöße. Sorg dafür, dass du Gerechtigkeit von Gott hast. Das weiße Kleid ist in der Bibel ein Bild für die Gerechtigkeit vor Gott. Die Bibel sagt, unser natürliches Gewand vor Gott ist schmutzig. Und mein Glaubensleben besteht im Grunde darin, dass ich das schmutzige Kleid meines Lebens, das sündenbefleckte Kleid meines Lebens, Jesus gebe. Und er schenkt mir das weiße Kleid der Gerechtigkeit aus Gnaden. Sie kennen den Vers Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen. Und nun gibt der Herodes dem Herrn Jesus ein weißes Kleid. Man möchte ja lachen und sagen, Herodes, du willst spotten, du bist ja auch der Verspottete. Du brauchst ein weißes Kleid, Sünder. Und der Einzige, der sich damit bekleiden kann, ist dieser Jesus. Na, wie muss es Gott vorkommen, so ein Spiel, nicht? Herodes soll darum sorgen, dass dieser Jesus ihn mit dem weißen Kleid bekleidet. Nun, Herodes ist tot. Sorgen Sie dafür, dass Sie das weiße Gewand haben. Ich möchte nicht vor keinen Tag leben, ohne in die Gerechtigkeit Jesu im Glauben gekleidet zu sein. Wenn Sie es nicht verstehen, dann sage ich, um Gottes Willen, dann ruhen Sie nicht, bis Sie es verstehen. Sonst fahren Sie auch in Ihren Sünden dahin. Tun Sie die großen Dinge der Bibel nicht damit immer ab, dass Sie sagen, verstehen wir nicht. Natürlich versteht sie ihr Sinn nicht. Wie kann ein blinder, toter Sinn verstehen, wie man selig werden kann? Aber wachen Sie auf und kümmern sich darum, dass Sie ewig sterben, wenn Sie nicht das Kleid der Gerechtigkeit Jesu haben, das er verleiht. Und meine Freunde, ich möchte zum Schluss noch was Merkwürdiges zeigen. Der Herr Jesus wurde von diesem Spott nicht berührt. Ich hätte eine kalte Wut gekriegt oder hätte mich geschämt oder irgendwas. Jesus wird gar nicht berührt. Und ich verstehe das. Kennen Sie die Geschichte von der Verklärung, wie Jesus auf einen Berg geht und der Vater verklärt ihn? Da heißt es, sein Kleid war weiß wie Licht. Da gab ihm der Vater das weiße Kleid, der himmlische Vater. Und wissen Sie, wen Gott mit dem weißen Kleid bekleidet hat? Dem ist der Spott der dummen Menge höchst unwichtig. Und das geht uns sehr viel an. Das geht uns sehr viel an, weil ja Jesus gekommen ist, um uns seine Klarheit zu schenken. Und wer mit diesem weißen Kleid bekleidet ist, der ist über die Beachtung des Spotts der Welt erhaben. Die berührt ihn dann nicht mehr. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich öffnen diesem Wirken des Geistes Gottes. Wir wollen beten. Herr Jesus, ich danke dir. Wir alle danken dir, dass du diesen weißen Spottmantel getragen hast, damit wir im weißen Kleid der Gerechtigkeit bekleidet sein können. O, öffne uns durch deinen Geist die Augen für die großen, herrlichen Geheimnisse deines Leidens. Amen.